Liebe Gemeinde, wenn ich nachts mit dem Auto unterwegs bin, höre ich manchmal den Deutschlandfunk. Und Punkt 24 Uhr erklingt dann die deutsche Nationalhymne. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Heute an dem Tag, wo der neue Bundespräsident gewählt wird, kann man das ja mal zitieren. Seit einigen Jahren jedoch hängen sie dann noch die bekannte Passage aus Beethovens Neunter dran. Das kommt also immer noch nach der Nationalhymne. Das gilt ja als Europahymne, verbunden mit dem Text von Friedrich Schiller, wo es dann in der bekannten Zeile heißt: Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium, wir betreten feuertrunken, himmlische, dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Und dann geht's weiter, seid umschlungen, Millionen, diesen Kuss der ganzen Welt. Naja. Schiller hat diesen Text 1785 für eine Dresdner Freimaurerloge geschrieben. Und es ist bekannt, dass er selbst von der lyrischen Qualität dieser Verse nicht so sehr überzeugt war. Knapp 5 Jahre später, 1789, wütet die französische Revolution. Übrigens mit einer ganz ähnlichen Parole: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Das Massenmorden mit der Guillotine hat der Publizist Michael Klonowski als Großmassaker der Brüderlichkeit bezeichnet und sich darüber gewundert, dass die Demokratien des Westens diese Gewaltorgie bizarrerweise heute als ihren Gründungsmythos betrachten. Das hören Sie immer wieder, hat auch der scheidende Bundespräsident immer wieder gesagt, unsere Demokratie geht letztlich zurück auf die Gedanken der französischen Revolution. Alle Menschen werden Brüder. Ein anderer Autor, Johannes Gross, schon verstorben, hat dazu vor einigen Jahren humorvoll, sarkastisch bemerkt, dass alle Menschen Brüder werden sollen, ist ein Traum von Einzelkindern. Und damit wollte er sagen, wer selber Brüder hat, wünscht sich nicht, dass alle Menschen Brüder werden. Es gibt auch sehr liebe Brüder. All diese Zitate machen noch einmal deutlich, welche Herausforderung die Gemeinde Jesu Christi darstellt. Eine Zusammenstellung verschiedenster Menschen als Schwestern und Brüder. 1934 hat die Barmer Theologische Erklärung gegen den heraufkommenden Nationalsozialismus geschrieben über die Kirche. Die christliche Kirche ist die Gemeinde von Brüdern, da sind die Schwestern immer eingeschlossen, ist die Gemeinde von Brüdern, in der Jesus Christus durch den Heiligen Geist gegenwärtig handelt. Gemeinde, also bildlich gesprochen, alle unter einem Dach, in verbindlicher Gemeinschaft, in einer Kombination, die jenseits der Gemeinde so nie zustande gekommen wäre. Ein entscheidender Vorteil gegenüber allen anderen Gemeinschaften, der entscheidende Vorteil, ist natürlich Jesus selbst. Er handelt in seiner Gemeinde, er steht zu seiner Gemeinde, er ist in seiner Gemeinde gegenwärtig, er verankert seine Gemeinde in der Ewigkeit und er sorgt für uns, dass wir diesen direkten Draht zum Himmel haben als seine Gemeinde. Das ist das Besondere. Aber damit ist nicht aufgehoben, dass es immer noch unvollkommene Menschen sind, die wir hier als Brüder und Schwestern zusammenkommen. Und das Neue Testament macht deutlich, ganz lebhaft deutlich, dass die Apostel von Anfang an alle Hände damit zu tun hatten, die Gemeinde zusammenzuhüten und immer wieder Wege zu finden, wie die menschlichen Spannungen bewältigt werden konnten. Die angegriffene Einheit der Gemeinde Jesu war immer ein Thema durch die gesamte Kirchengeschichte hindurch. Bei unserem Gang durch den Römerbrief kommen wir nun mit unserem heutigen Text genau an diese Stelle. Wir schlagen ein neues Kapitel auf, Römer 14. Römer 14, dort setzen wir heute fort. In den Versen davor hatte Paulus gesagt, woher bekommen die Christen eigentlich den Mut und das Durchhaltevermögen, um in allen Spannungen treu ihren Dienst zu tun und weiter voranzugehen. Und er hatte das daran deutlich gemacht, wir sahen das letzten Sonntag, wir haben diese große Perspektive, dass wir auf den kommenden Tag unseres Herrn zugehen. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichtes. Wir gehen dem Licht unseres Herrn entgegen. Die Nacht ist schon im Schwinden. Und lasst uns schon jetzt, sagt Paulus, in diesem Licht leben. Lasst es uns gewissermaßen antizipieren. auch in den Fällen, wo es menschlich schwierig ist. Und gleich danach, Römer 14, spricht Paulus dann einen Konflikt an, der offensichtlich die Gemeinde in Rom sehr beschäftigte, mit dem die Gemeinde Jesu Christi aber bis heute zu kämpfen hat. Und Paulus nimmt dieses Problem so ernst, dass er der Frage anderthalb Kapitel widmet, von Römer 14, Vers 1 bis Römer 15, Vers 13. Das wird uns also ein paar Predigten lang beschäftigen, dieser Abschnitt. Und heute wollen wir uns die ersten 12 Verse anschauen. Sie haben die vor sich auf Ihrem Gottesdienstblatt, Römer 14, die Verse 1 bis 12. 1 bis 12. Und da schreibt der Apostel: Nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Einer glaubt, alles essen zu dürfen, wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, richte den nicht, der isst, denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn Gott vermag ihn aufrecht zu erhalten. Dieser hält einen Tag höher als den anderen, jener hält alle Tage gleich. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn. Und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn. Und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tote als auch über Lebende Herr sei. Du aber, was richtest du deinen Bruder oder was verachtest du deinen Bruder? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Denn es steht geschrieben in Jesaja 45, Vers 23, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. So wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Lieber Herr, nun lass uns bitte erkennen, was richtig ist. Lass uns verstehen, wie du mit diesen Versen in jedes einzelne Leben hineinsprichst. Amen. Als erstes müssen wir klären, wer sind die Schwachen im Glauben und wer sind die Starken? Wer waren sie damals und wer sind sie heute? Die Schwachen im Glauben wird vom Zusammenhang her deutlich, damit sind höchstwahrscheinlich vor allem Judenchristen gemeint und auch möglicherweise einige Gottesfürchtige, also Heiden, die sich der jüdischen Gemeinde angeschlossen hatten. Diese Menschen hatten sich zu Jesus bekehrt. Das geht ganz deutlich aus diesem Zusammenhang hervor, aber sie fühlten sich innerlich noch an etliche Bestimmungen des alten mosaischen Gesetzes gebunden, das durch Jesus erfüllt worden war. Das sehen wir hier in Vers 2 bis 3. Sie sehen sich noch an bestimmte Speisegebote gebunden. Einer glaubt, alles essen zu dürfen, wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Und sie aßen offensichtlich kein Fleisch, Vegetarier, nicht aus medizinischen Gründen, sondern wohl wegen der Befürchtung, dass es im heidnischen Zusammenhang nicht koscher sei und sie nicht jeweils wussten, wo kommt das Fleisch her. Also dann lassen wir es lieber gleich sein, damit wir diese Speisegebote nicht verletzen. Dann sehen wir Vers 5, dieser Tag, dieser hält einen Tag höher als den anderen, dass es offensichtlich bestimmte jüdische religiöse Feiertage waren, die sie unbedingt noch einhalten wollen, den Sabbat, bestimmte Fastentage, Opfertage. Das war für viele Judenchristen damals eine hohe Hürde, ein wichtiges Thema. Das sehen wir auch an anderen Stellen, etwa in Galater 4, Vers 9, Vers 10 vielmehr, wo Paulus sagt, ihr haltet bestimmte Tage ein, Monate, Zeiten und Jahre. Oder Kolosser 2, Vers 16, wie er die Christen tröstet und sagt, so lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen, wegen Speise und Trank oder wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Und Paulus sagt, sie sind Schwache in Bezug auf den Glauben. Was meint er damit? Er meint nicht, dass sie einer falschen Lehre folgen. Das meint er ganz eindeutig nicht. Er meint auch nicht, dass sie moralische Kompromisse schließen oder dass sie schwach wären, weil sie für besondere Sünden besonders anfällig seien. Das alles steht hier nicht zur Debatte. Sie waren offensichtlich sehr sensibel, diese Schwachen. Sie waren ernsthaft. Sie fühlten sich einfach noch an bestimmte alttestamentliche Vorschriften gebunden obwohl die von Gott her nicht mehr verbindlich waren. Sie waren gewissermaßen schwach darin, die vollständigen Konsequenzen aus ihrem Glauben zu ziehen. Das war ihr Problem. Und das bedeutete eben auch eine gewisse Schwäche in ihrer geistlichen Erkenntnis. Sie erkannten nicht ganz klar, an welchem Punkt der Heilsgeschichte sie inzwischen angekommen waren, dass das Gesetz in dem alten Sinne abgetan war. Sie waren skrupulös, sie hatten Angst, etwas falsch zu machen. Aber ganz wichtig, sie haben keine Einschränkung beim Evangelium gemacht. Das ist für alles, was kommt, ganz wichtig. Sie hatten das echte Evangelium. Sie haben nicht behauptet, ganz wichtig, dass diese Dinge irgendwie heilsnotwendig seien. Sie haben nicht gesagt, also wer noch Fleisch ist, kann kein echter Christ sein. Oder wer bestimmte Tage nicht einhält, der ist noch nicht richtig bekehrt. Das haben sie ganz eindeutig nicht gesagt. Also wir haben eine völlig andere Situation als im Galaterbrief. Dort im Galaterbrief sagt Paulus, ihr habt ein anderes Evangelium. Ihr verliert Christus, weil ihr sagt, Christus allein genügt nicht, um in den Himmel zu kommen, um mit Gott versöhnt zu werden, um seine Schuld loszuwerden, um ein befriedetes Gewissen zu bekommen, sondern man muss auch noch die Beschneidung haben. Nein, so war das hier nicht. Sie hatten das echte Evangelium. Schwach im Glauben, das heißt, sie hatten den echten Glauben, sie waren ernsthaft, aber bestimmte Konsequenzen hatten sie noch nicht verstanden, die aus diesem Glauben folgen. Und deshalb waren sie in ihrem Gewissen auch leicht verunsichert. Und leicht zu verunsichern. Und demgegenüber die Starken. Paulus sagt das ja in Kapitel 15, Vers 1 noch, wir aber die Starken haben die Pflicht, die Schwachen zu tragen. Wer waren die Starken? Das waren möglicherweise mehrheitlich Heidenchristen, aber nicht nur Heidenchristen. Auch Paulus war ja dabei und einige andere. Die waren nicht perfekt, die waren nicht ohne Anfechtung, die waren nicht ohne Menschenfurcht. Keineswegs. Das ist nicht gemeint, die Starken. Aber sie hatten verstanden, durch Jesu Heilswerk ist das alte mosaische Ritualgesetz an sein Ende gekommen. Die Beschneidung, die Speisegebote, die Fastentage, die Opferrituale. Jetzt hat Gott ein neues Kapitel aufgeschlagen. Und sie hatten auch verstanden, was Paulus in Kapitel 13 schon mal gesagt hatte, Freiheit bedeutet nicht Willkür. Jetzt gehorchen wir Jesus. Und wir bekommen aus seiner Hand die 10 Gebote und wir bekommen in der Bergpredigt die endgültige Interpretation, was für uns noch gilt. Und Nächstenliebe hatten wir ja in Römer 13 gesehen, ist die Erfüllung des Gesetzes. Das Gesetz zeigt uns, also die Gebote, wie wir miteinander umgehen sollen, zeigen uns, was Nächstenliebe bedeutet. Das hatten die Starken verstanden. Und sie wussten auch, wir können guten Gewissens Fleisch essen, ganz egal, wie es gekocht wurde. Das ist in Gottes Augen, ist das völlig, völlig okay. Und sie wussten, dass auch dafür gilt, was Paulus in 1. Timotheus 4 schreibt. 1. Timotheus 4, Vers 4, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird, denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Und deswegen haben sie fröhlich gegessen, auch das Fleisch. Das war die Position der Starken. Und Paulus macht klar, dass diese Leute in der Sache richtig liegen. Das sehen wir in Kapitel 14, Vers 14. Da kommen wir in der nächsten Römerpredigt drauf, wo er sagt, nichts an und für sich ist unrein, sondern es ist nur für den Unrein, der etwas für unrein hält. Und Paulus hat sich ganz klar auch auf dieser Seite verordnet. Er hat gesagt, wir Starken, 15, 1. Paulus geht also auch hier von richtig und falsch aus. Sagt, es gibt auch in diesen Fragen eine richtige Position und eine falsche Position. Aber er macht deutlich, beide Seiten haben bestimmte seelsorgerliche Gefährdungen. Nämlich beide Seiten stehen in der Gefahr, sich innerlich über die jeweils andere zu erheben. Die Starken in der Gefahr, dass sie so herabsehen auf die Schwachen und sagen, ach, was sind die noch rückständig und was sind die doch gesetzlich und wie können die das noch immer nicht verstanden haben. Und die Schwachen nach dieser Definition sehen herab auf die Starken und sagen, na, die werden auch schon liberal. Die sind auch schon nicht mehr so ganz klar. Und sie richten. Die einen verachten und die anderen richten. Und Paulus wendet sich nun zunächst an die Starken. Mit einer ganz klaren Anweisung, Vers 8, er sagt, nehmt den Schwachen im Glauben an. Und das Wort ist wunderbar, was hier steht, annehmen. Das heißt nicht nur, toleriert sie so einigermaßen, sondern es heißt eigentlich, habt sie lieb. Akzeptiert sie. Nehmt sie ganz in eure Mitte. Gebt ihnen nicht das Gefühl, Christen zweiter Klasse zu sein. Das Verb, was er hier für annehmen verwendet, ist ein sehr, sehr schönes Verb. Es findet sich zum Beispiel in Apostelgeschichte 28 wieder, als Paulus schiffbrüchig mit seinen Begleitern auf dieser Insel Melite ankommt. Und da steht es, dass die Einwohner, Apostelgeschichte 28,2, erzeigten uns ungewöhnliche Freundlichkeit, zünden ein Feuer an und holten uns alle herbei. Da steht das Wort für annehmen. Sie nahmen uns gewissermaßen in ihre Mitte. Sie empfingen uns als Schiffbrüchige, voller Liebe und Fürsorge. Oder Philemon Vers 17, wo Paulus dem Herrn, dem da der Sklave entlaufen war, schreibt, nimm ihn auf wie mich selbst. Da steht das gleiche Wort. Nimm ihn auf wie mich selbst. Voller Herzlichkeit, voller Liebe, voller Offenheit. Und noch schöner ist die Stelle in Johannes 14, Vers 3, wo der Herr Jesus darüber redet, dass er im Himmel einen Platz für uns bereithält und sagt, und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit ihr da seid, wo ich bin. Da steht auch dieses Verb wieder, die Grundform dieses Verbes. Und so sagt Paulus, nehmt die Schwachen auf. Nehmt sie voller Liebe auf, ohne Vorbehalte, ohne Bedingungen. Nehmt sie in euer Herz, nehmt sie in eure Gemeinschaft, nehmt sie in eure Herzlichkeit. Und dann fügt er noch hinzu, ohne über diese Gewissensfragen zu streiten. Da steht im Griechischen das Wort Dialogismus, also wir kennen das von unserem Begriff Dialog. Luther übersetzt Meinungen, in der Elberfelder steht strittige Überlegungen. Schlachter schreibt Gewissensfragen, wir könnten auch sagen Nebenfragen. Es sind keine Kernfragen. Um die Frage vom Feiertag, Speisegebote hinzukommen, dann später werden wir noch sehen, Trinkgebote. Möglicherweise waren auch Christen aus heidnischem Umfeld dabei, die hatten in ihrer vorchristlichen Zeit den Tempelkult mitgemacht, die Götzenopfer. Die hatten vielleicht gerade in Rom die Bacchanalien mitgefeiert, Sauforgien veranstaltet. Und von daher wahrscheinlich auch eine gewisse Scheu. Können wir jetzt überhaupt noch da Alkohol trinken zum Beispiel? Und Paulus sagt, egal, diskutiert nicht endlos mit ihnen über diese Dinge. Nehmt sie liebevoll auf, so ist das hier gemeint, diese Formulierung, ohne über Gewissensfragen zu streiten, ohne Wortgefechte zu machen, ohne ihnen ständig eine harte Diskussion zu diesen Punkten aufzudrängen. Ihr könnt ihnen das mal sagen, aber macht ihnen nicht ständig Druck. Lasst sie im Frieden, setzt sie nicht unter Druck. Und damit macht Paulus deutlich, diese beiden Positionen können gut miteinander unter dem Dach einer Gemeinde existieren, wenn wir richtig damit umgehen. Dann kann man das aushalten gegenseitig, sagt er damit. Dann kann man sich gegenseitig stehen lassen. Im Falle dieser Fragen muss nicht schnellstmöglich jetzt eine Klärung herbeigeführt werden. Das sind keine Lehrfragen. Bei Fragen, wo es um die Lehre geht, um die Wahrheit, da hat Paulus ganz anders reagiert. Da hat er gesagt, das muss umgehend geklärt werden. Da dürfen keine Unklarheiten bleiben. Und es wäre völlig anders gewesen, wenn die Schwachen gesagt hätten, ja, um ein echter Christ zu sein, da musst du aber wohl den Sabbat noch einhalten. Und dann bitte hier Fleisch essen, Sonntagmittag, dickes Kotelett, iss nicht. Kannst du dir abschminken? Da muss ich doch geistlich ganz große Fragezeichen setzen. Dann hätte Paulus natürlich sofort die Diskussion gesucht. Und hätte nicht die Diskussion gesucht, sondern hätte gesagt, hier gibt es keine Diskussion. Wer meint, dass Christus nicht genügt? Und sein Opfer, das er am Kreuz gebracht hat, das er für meine Schuld bezahlt hat und deswegen der Weg für mich zum Himmel frei ist, wenn ich nur auf Jesus setze und mich auf ihn verlasse. Wer das nicht festhält, der ist ein Irrlehrer. Und das ist im Übrigen auch etwa die Diskussionsfront gegenüber dem Katholizismus. Da geht es nicht um Schwache und Starke, sondern da geht es um die Frage, genügt Jesus oder genügt Jesus nicht? Brauche ich noch den Papst und die Eucharistie und den Ablass und den priesterlichen Segen und was noch alles. Aber hier in dem Fall ging es eben nur um Dialogismoi, es ging um Nebenfragen, es ging auch nicht um ethische Konflikte und es stand schon gar nicht der Inhalt des Evangeliums zur Debatte oder irgendeine andere grundlegende Lehre des christlichen Glaubens, ob Jesus Gott ist, ob er von der Jungfrau geboren ist und so weiter. Aber diese Schwachen, die hatten, man könnte sagen, noch so Eierschalen aus dem alten Leben, die wie so ein Küken, die sie noch nicht ganz abgeschüttelt hatten. Zum Beispiel fehlendes Verständnis, fehlende Konsequenz, ihren Glauben in dieser Weise wirklich auszuleben. Ein verunsichertes Gewissen. Es waren für sie auch Fragen der Tradition, der Prägung. Das schütteln sie nicht einfach ab, das gaben sie nicht einfach mit ihrem Mantel an der Garderobe ab. Und Paulus konnte im Hinblick auf Speisen, Getränke, Festtage ganz klar sagen, was richtig war und was falsch. Was stark ist und was schwach. Aber die Frage geht ja noch weiter. Das Feld dieser sogenannten Nebenfragen ist ja eigentlich noch größer. Und bezieht sich auch auf Fragen, die man nicht so klar mit Ja und Nein richtig und falsch beantworten kann. Das sind Dinge, die in der Bibel weder verboten noch geboten sind. Weder verboten noch geboten. Und man hat im 16. Jahrhundert, die Reformatoren haben diese Dinge Adiaphora genannt. Oder Mitteldinge. Adiaphora heißt eigentlich wörtlich nicht ausgezeichnet, also nicht beschriftet, nicht unterschieden, quasi neutral. Da sagt die Bibel nicht genau, wie wir damit umgehen sollen. Nimm mal ein paar Beispiele. Also zum Beispiel Alkohol. Soll ein Christ Alkohol trinken oder nicht? Gut, die Bibel sagt, dass man mäßig sein soll, aber ob man das darf oder nicht. Jesus hat gesagt, er wird im Reich Gottes mit uns trinken. Okay, aber das ist schon natürlich ein Hinweis. Aber manche Christen sagen, wir wissen es nicht. Die Kleidungsfrage. Was soll ein Christ tragen, was soll er nicht tragen? In früheren Jahrhunderten hat man darüber, teilweise auch heute noch darüber gestritten, ob es richtig ist, dass ein Christ einen Ehering trägt oder nicht. Ganz klassische Adiaphora-Frage. Darf ein Christ ins Theater gehen, ins Kino? Das ist eine Schrift, weder geboten noch verboten, und trotzdem gibt es da unter Christen ziemlich gegensätzliche Meinungen. Nochmal, das sind keine Lehrfragen. Das ist was ganz anderes als zum Beispiel die Frage nach der Frauenordination. Darf eine Frau die Gemeinde öffentlich lehren und darf eine Frau Gemeinde leiten? Das ist voll in der Bibel ja ganz klar geregelt. Da sagt die Bibel, nein, darf sie nicht. Sie hat viele andere wichtige Aufgaben, aber die nicht. Das ist keine Adiaphora-Frage. Das fällt nicht unter diese Kategorie, weil sich die Bibel da ganz eindeutig dazu äußert. Aber eine andere praktische Frage, zum Beispiel ein Spendenaufruf im Internet an die Predigtübertragungen herangehängt. Ist das richtig oder nicht? Oder, ich sage das jetzt mal ganz ungeschützt, auch die Form der Taufe. Muss man unbedingt ganz untertauchen? Oder gilt auch Besprengen als Taufe? Die Bibel sagt dazu nichts direkt. Und in einer Gemeinde muss es natürlich transparente Strukturen geben, wie diese Dinge entschieden werden. Das darf nicht in der Schwebe gehalten werden, weil es sonst alle verunsichert. Das ist zunächst mal die Aufgabe der Gemeindeleitung. Aber die muss es auch erklären und begründen, und dann muss man sich gegenseitig tragen. Und noch ein individuelles Beispiel. In Pennsylvania war ein Farmer zum Glauben gekommen, ein Farmer, also ein Landwirt, der vorher bei den Amish People gewesen war. Und von seiner Prägung her, noch 20. Jahrhundert, war ihm verboten, etwa elektronische Geräte zu verwenden oder Auto zu fahren. Und nach seiner Bekehrung wusste er, das ist keine Sünde. Klar kann ich Radio hören und mit dem Auto unterwegs sein. Aber seine Prägung hing ihm an und er hatte in den ersten Jahren Probleme damit, das offen zu nutzen. Der Wagen stand tagsüber meistens in der Garage. Radio hat er verstört gehört. Prägung, Gewissen. Das gilt auch für den Umgang mit den Medien. Eine Zeit lang gab es mal eine heiße Diskussion darüber, ob Christen einen Fernseher haben dürften oder nicht. Oder wie gehen Christen mit dem Internet um und mit den sozialen Medien, Facebook, Twitter. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Das sind Ermessensfragen. Die Bibel hat es eindeutig nicht verboten. Es kann zur Sünde werden, natürlich, aber vieles kann zur Sünde werden. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen und diese unterschiedlichen Auffassungen können eine Quelle von Streit, Misstrauen, Fingerhakeln und Uneinigkeit werden. Das sind nur Beispiele. Zurück nach Rom. Paulus sieht, dass beide Seiten gefährdet sind. Und zwar an der jeweils anderen schuldig zu werden und die Einheit der Gemeinde zu verletzen. Der Starke ist gefährdet, wir sagten das schon, den Schwachen zu verachten. Das sehen Sie im Vers 3. Er sagt, wer ist, der verachte den nicht, der nicht ist. Und in Vers 10 steht das nochmal. Oder was verachtest du deinen Bruder? Hey, er ist immerhin dein Bruder. Und du guckst so auf ihn herab, als ob er so rückständig sei und wie man denn in diesen traditionellen Vorurteilen noch befangen sein könne und so weiter. Und umgekehrt, der Schwache steht in der Gefahr, den Starken zu richten. Vers 3. Und wer nicht ist, richte den nicht, der ist. Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen, Vers 4, richtest? Und in Vers 10 nochmal, du aber, was richtest du deinen Bruder? Wer gibt dir das Recht, dem abzusprechen, dass er geistlich ernsthaft ist und dass er Jesus treu nachfolgen will? Und Paulus fordert also beide Seiten auf, die jeweils andere nicht abzuwerten, sondern sich anzunehmen. Und zwar nicht nur, ich wiederhole das nochmal in dem Sinne, naja, okay, er darf schon neben mir in der gleichen Reihe im Gottesdienst sitzen, sondern eben in dem Sinne, wie Jesus gesagt hat, ich hole euch nach Hause mit offenen Armen. Und haben Sie es gemerkt? Es geht hier zunächst worum? Um unsere innere Einstellung zueinander. Da ist vielleicht noch kein Wort gesprochen, noch keine E-Mail geschrieben, noch kein Schritt gegangen, aufeinander zu oder voneinander weg. Aber es ist im Herzen eine ganze Menge passiert. Und das ist die große Frage. Und ich denke, da müssen wir uns auch immer wieder jeder für sich persönlich überprüfen. Wie ist das mit dem Annehmen? Verachte ich den anderen? Richte ich den anderen? Wie denken wir übereinander in unserem Herzen? Was ist unsere Einstellung zueinander? Da wir einigermaßen erzogen sind, können wir das dann noch entsprechend domestizieren und zivilisieren und uns nach außen hin geordnet verhalten, sage ich mal. Was ist das Herz? Was ist dahinter? Und das ist interessant. Haben Sie es gemerkt? Paulus fordert hier nicht von den Schwachen, dass sie doch endlich einsehen sollen, dass sie falsch liegen. Obwohl Paulus sich darüber bestimmt gefreut hätte. Und er lehrte ja auch in dem Sinne, dass die Starken recht hatten. Und bei Lehrfragen hätte er das auch gemacht. Da hätte er nicht eher locker gelassen. Da hätte er den Leuten eine extra Lektion gegeben und hätte ihnen einen Brief geschrieben und ihnen das nochmal erklärt und nochmal geklärt. Aber hier in dem Fall nicht. Es geht ihm hier in diesem Text erstmal nur darum, wie die miteinander umgehen, solange dieser Meinungsgegensatz noch besteht. Weil das eben ein Meinungsgegensatz ist, den man aushalten kann, wie Paulus sagt. Und jetzt müssen wir genau hinsehen, wie Paulus nun argumentiert. Dass das klappt. Er appelliert nicht an den guten Willen. Er sagt, nee, Leute, reißt euch doch mal ein bisschen zusammen. Was ist das für ein schlechtes Beispiel, das ihr hier gebt? Das geht doch gar nicht. Paulus argumentiert auch nicht pragmatisch mit dem Zeugnis nach außen. Er sagt nicht, was gibt ihr den Leuten hier für ein mieses Bild? Paulus verwendet auch nicht diese wohlfeile Formulierung, die manchmal in Abwandlung des Schiller-Mottos vorgenommen wird. Nicht alle Menschen werden Brüder, sondern alle Brüder werden Menschen. So, nach dem Motto, nun werdet doch mal ein bisschen menschlicher. Das wird ja sogar von den Heiden gefordert. Nun alle Brüder werden mal ein bisschen Menschen, das ist schon gut. Das macht Paulus auch nicht, sondern Sie sehen jetzt hier, und das werden wir uns jetzt im letzten Teil angucken, dass Paulus eine ganz engmaschige theologische Argumentation bringt, um uns zu zeigen, Leute, ihr könnt eigentlich gar nicht anders als einander anzunehmen, von der inneren Logik der biblischen Wahrheit her. Und zählen Sie mal zu Hause nach, wie oft Paulus in den nächsten Versen das Wörtchen denn oder nämlich verwendet. Argument, Argument, Argument. Ist hochinteressant. Und das wollen wir uns jetzt angucken. Warum sollen wir den anderen annehmen? Warum ist alles andere im Grunde genommen irre, wenn wir es nicht tun? Erstens, nimm den anderen an, denn Gott hat ihn angenommen. Vers 3. Paulus sagt, wer ist, verachte den nicht, der nicht ist. Und wer nicht ist, der richte den nicht, der ist. Denn Gott hat ihn angenommen. Hey, was willst du eigentlich? Wer bist du? Wer bist du, jemanden nicht anzunehmen, den Gott angenommen hat? Das ist hier zunächst über den Starken gesagt, dass der Schwache den Starken annehmen soll. Das gilt vom Zusammenhang her aber für beide. Und es wird dann für beide ausdrücklich nochmal bekräftigt in Römer 15, Vers 7, wo Paulus sagt, nehmt einander an. Das gilt wechselseitig, wie Christus uns angenommen hat. Also, das ist der erste Grund. Nimm den anderen an, denn Gott hat ihn angenommen. Und wenn Gott den Bruder angenommen hat, dann gibt es doch für dich keinen Grund, ihn abzulehnen. Auch wenn er in einer Nebenfrage einer anderen Auffassung ist als du. Wenn Gott jemanden annimmt, dann hast du keine Argumente mehr, ihm die Annahme als Mitchrist zu verweigern. Wie gesagt, das gilt für diejenigen, die Christen sind, die wiedergeboren sind. Und dann fügt Paulus in Vers 4 gleich den zweiten Grund hinzu. Nimm den anderen an, erstens, denn Gott hat ihn angenommen, zweitens, denn Gott wird ihn bewahren. Schauen Sie, Vers 4, wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Er, aber nämlich Gott, wird aber aufrecht, er, also der Bruder, wird aufrecht gehalten werden, denn Gott vermag ihn aufrecht zu halten. Also Gott wird den aufrecht erhalten. Er, der Bruder, wird aufrecht erhalten werden, denn Gott vermag ihn aufrecht zu halten. Gott wird ihn bewahren. Und wieder richtet Paulus diese Aufforderung zunächst an den Kritikaster, also an den Schwachen hier in dieser Definition, der sich über den Starken erhoben hatte. Und wieder gilt es für beide. Und Paulus benutzt für den angegriffenen Christen eine geradezu liebevolle Bezeichnung. In Vers 4, er sagt, Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Hausknecht. Ein Sklave ist das. Das ist das Bild. Ein Sklave, der einem anderen Meister gehört. Ein Hausknecht, ein Sklave, der einem anderen Meister gehört. Und mit diesem Vergleich spielt Paulus ganz bewusst ja auf das wirkliche persönliche Verhältnis zwischen einem Christen und Jesus an. Jesus ist unser Herr. Und wir sind im besten Sinne seine Sklaven. Wir gehören ihm. Wir dienen ihm. Er sorgt für uns. Einer der Titel, den Paulus den Christen gibt, ist Sklave Jesu Christi. Und Paulus sagt, wer diesen Sklaven angreift, der bekommt aus Gottes Sicht Folgendes zu hören. Wer diesen Sklaven dadurch angreift, dass er ihn richtet, als Schwacher den Starken, oder wer diesen Sklaven dadurch angreift, dass er ihn verachtet, als Starker den Schwachen, der höre sich bitte Folgendes an. Woher maßt du dir das Recht an, dich zum Richter über deinen Christenbruder aufzuschwingen? Hey, der Bruder gehört dir nicht. Er ist der Haussklave eines anderen, nämlich Christi. Er ist nicht dein Sklave. Du bist nicht sein Herr. Was maßt du dir eigentlich an? Er untersteht dir nicht, er gehört dir nicht. Vielleicht hat er in der Gesamtarchitektur der Gemeinde eine Position, wo du Anweisungen geben kannst, weil du etwa Gemeindeleiter bist oder der Leiter seiner Arbeitsgruppe und er ist einer deiner Mitarbeiter und deswegen hast du natürlich die letzte Verantwortung. Aber ihr macht das gemeinsam als Brüder, auch wenn du von deiner Funktion hier die letzte Verantwortung hast. Er gehört dir nicht, er ist nicht dein Sklave. Er untersteht als Diener einem anderen. Und hier gilt nur das Urteil von Jesus. Und bitteschön, das Urteil von Jesus über dich ist völlig unbeeinflusst davon, welches Urteil irgendein anderer Christ über dich spricht. Völlig unbeeinflusst. Wir stehen oder fallen, sagt Paulus, unserem eigenen Herrn. Und das meint, ob wir stehen oder fallen, das entscheidet nur unser Herr. Wir leben in seinem Urteil. Es gibt diese wunderbare Zusammenfassung, 1. Korinther 4. Vers 3, wo Paulus sagt, in einer Situation, als er ziemlich ungerecht von den Korinthern angerempelt wird, da sagt er, 1. Korinther 4, Vers 3, mir ist es aber das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde, auch beurteile ich mich nicht selbst, denn ich bin mir nichts bewusst, aber damit bin ich nicht gerechtfertigt, sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Absicht der Herzen offenbar machen wird. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Ich lebe im Urteil Gottes, sagt Paulus, nicht in eurem letzten Urteil. Und Gott entscheidet nicht nach speziellen Meinungen, sondern nach seiner Verheißung. Und deshalb gilt, was hier in Vers 4 am Ende steht. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn Gott vermag ihn aufrecht zu halten. Und in 1. Korinther 1, Vers 8 hat Paulus so wunderbar geschrieben, Christus wird euch festmachen bis ans Ende. 1. Korinther 1, Vers 8, er wird euch festmachen bis ans Ende. Und wie geht es weiter, sodass ihr unverklagbar seid? Und in Philipper 1, Vers 6 sagt er, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi. Habt keine Angst. Also das ist schon der zweite Grund, warum du den anderen annehmen sollst. Erstens, Gott hat ihn angenommen. Zweitens, Gott wird ihn bewahren. Und dann geht es noch weiter. Paulus knüpft sein Schutznetz für die Geschwister immer dichter. Hier also der dritte Grund, warum wir den anderen annehmen müssen. Fünftens, Vers 5. Dieser hält einen Tag höher als den anderen. Jener hält alle Tage gleich. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn. Und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn und dankt Gott. Und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Hier kommen also wieder diese beiden Themen, Speise, Tage. Und schauen Sie hin, was ist das Motiv auf beiden Seiten? Was ist das Motiv bei dem Schwachen und das Motiv bei den Starken für den Herrn? Er macht es um Christi willen. Und der Beweis dafür ist, dass beide Gott danken. Der eine dankt für seine Gemüsesuppe dem Herrn und der andere für sein Rumpsteak. Und beide danken. Und beide wissen, ich habe es von Gott empfangen und nehme es aus seiner Hand. Und beide sind überzeugt, auf diese Weise dem Herrn zu dienen. Das ist das Entscheidende. Beide betrachten ihr Handeln als Teil ihres Gottesdienstes. Beide tun es für den Herrn. Und das sind zwei ganz wichtige Testfragen für uns persönlich, für alles, was wir so unternehmen. Erstens, kann ich es für den Herrn tun? Und zweitens, kann ich Jesus dafür danken? Und wenden Sie das mal jetzt an auf alles, was Sie in der letzten Woche gemacht haben. Erste Frage, kann ich es für den Herrn tun? Und sei es indirekt. Na gut, bei mancher Freizeitbeschäftigung, wenn ich ins Schwimmbad gegangen bin oder vielleicht ins Stadion zu 96, habe ich nicht gemacht dieses Jahr, aber müsste ich zumindest fragen, kann Jesus da mitgehen? Kann Jesus da mitgehen, wo ich hingehe? Der Film, den ich mir angeschaut habe, kann Jesus da mitgehen? Also das ist die eine Frage, kann ich es für den Herrn tun? Und die zweite Frage ist, kann ich Jesus dafür danken? Und hier ist beides gegeben vom Herrn. Kann ich ihm dafür danken? Stellen Sie sich diese beiden Fragen mal im Hinblick auf das, was Sie letzte Woche so gemacht haben. Und Paulus sagt, in dem Fall ist es hier gegeben. Es ist gegeben. Sie danken dem Herrn und sie haben es um seinetwillen getan. Und daran sehen wir eine ganz wichtige Wahrheit. Nämlich noch wichtiger als die Frage, wer von beiden hier eigentlich das Richtige tut. Da würde Paulus sich immer auf die Seite des Starken stellen. Wichtiger ist die Frage, warum er so handelt. Und damit haben wir den dritten Grund, warum der andere anzunehmen ist, weil er ein christlicher Überzeugungstäter ist, weil er um Christi willen so handelt, wie er handelt. Und deswegen lautet der dritte Punkt, also erstens, denn Gott hat ihn angenommen, zweitens, denn Gott wird ihn bewahren und drittens, denn jeder christliche Überzeugungstäter ehrt den Herrn. Das ist der dritte Grund. Jeder christliche Überzeugungstäter ehrt den Herrn. Und darum bekräftigt Paulus, ich habe es zum ersten Mal verstanden, diesen Satz, darum bekräftigt Paulus hier in Vers 5, jeder sei seiner Meinung gewiss. Damit sagt Paulus nicht, jeder kann glauben, was er will. Jeder kann sich in bestimmten, das wird ja oft dann gebracht, wenn es um Lehrfragen geht, dann sagt er, jeder sei seiner Meinung gewiss. Das ist doch überhaupt nicht drauf bezogen, sondern es ist auf diese Frage hier mit den Schwachen und Starken bezogen. Das heißt, bei dem, was du tust, musst du überzeugt sein, dass Jesus damit einverstanden ist. Das meint das. Und wenn du bei dem, was du tust, nicht überzeugt bist, dass Jesus damit einverstanden ist, dann lass es. Sonst ist Sünde. Jeder christliche Überzeugungstäter ehrt den Herrn. Und Paulus sagt damit, besser aus Überzeugung um Jesu willen das Falsche tun, als aus Gleichgültigkeit um der Gewohnheit willen das Richtige tun. Das ist ein gewagter Satz, ich weiß das. Aber Paulus sagt hier, besser du machst um Jesu willen in der Überzeugung, dass das richtig ist vor ihm, mal was falsch, als aus Gleichgültigkeit ziehst du das so durch, aber nicht um Jesus zu dienen, sondern nur aus Gewohnheit. Der Herr sieht das Herz an. Das ist die Botschaft hier. Und wenn du das so handhabst, wie du es tust, dann musst du, wir werden das in der nächsten Römerpredigt nochmal genauer sehen, ab Vers 13 dann, dann musst du davon überzeugt sein, dass es vor Gott richtig ist. Und das muss unsere Sehnsucht, unsere innere Haltung sein, was wir zum Eingang des Gottesdienstes gesungen haben. Leite uns, Herr, lenke das Denken, dass wir erkennen, was wichtig ist. Lehre uns, Herr, gib uns die Weisheit, dass wir verstehen, was richtig ist. Wir wollen nicht nur einfach so tun, was uns am besten dünkt oder womit wir mal gerade so durchkommen oder wie wir es die letzten 25 Jahre gemacht haben. Sondern wir wollen tun, was richtig ist in deinen Augen. Wir wollen Überzeugungstäter sein aus Liebe zu dir. Ihr tippt, Sie merken, dass Paulus schon mal die Frage des Gewissens an. Darauf kommen wir, wie gesagt, in der nächsten Predigt ausführlicher. Welche Aufgabe hat unser Gewissen? Wie können wir auch das Gewissen unserer Glaubensgeschwister schützen? Paulus sagt hier, sei ein Überzeugungstäter. Und umgekehrt, wenn der Bruder mit dem, was er tut, ehrlich von Herzen dem Herrn dienen will, dann ist doch schon ganz viel gewonnen. Dann kann es dir doch schon nicht mehr so schwer fallen, ihn anzunehmen. Natürlich, wenn er mit dem, was er tut, bei anderen Schaden anrichtet, dann musst du ihm auch wehren, musst du ihm das erklären, musst du ihm das sagen. Aber dann sieh doch sein Herz an. Und dann erklärt Paulus in den Versen 7 bis 9 gleich nochmal, warum das so wichtig ist, dass wir Überzeugungstäter sind. Und dass wir mit allem, was wir tun und leben, der Ehre des Herrn dienen wollen. Weil das unsere Bestimmung ist. Sehen Sie mal ganz einfach diese Verse. Da sagt Paulus, keiner von uns lebt sich selbst, Vers 7, und keiner stirbt sich selbst. Und damit sagt er, in allem sind wir vor dem Herrn. In allem sind wir vor dem Herrn. Keiner lebt sich selbst, keiner stirbt sich selbst. Das heißt nicht so eine allgemeine Lebensweisheit nach dem Motto, kein Mensch ist eine Insel. Sondern Paulus sagt damit, keiner lebt sich selbst, keiner stirbt sich selbst. Die Zielbestimmung für dich ist, dass du nicht für dich selbst lebst. Die Zielbestimmung für dich ist, dass du wirst auch nicht für dich selbst sterben. Dein Leben ist keine Episode. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn. Und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn, denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tote als auch über Lebende Herr sei. Paulus sagt, wir gehören dem Herrn. Was für eine Aussage. Er hat uns erkauft. 1. Korinther 6, Vers 20 sagt Paulus, er hat den Preis bezahlt. Der Preis war sein Leben, das er am Kreuz gab. Und er hat sein Leben am Kreuz gegeben, um für deine Schuld zu bezahlen. Und jetzt hat er dich erkauft, wenn du ihm glaubst. Das heißt, du gehörst ihm. Er hat dich in den Kreis seiner Geretteten geholt. Er hat alles bezahlt für dich. Nicht aus der Portokasse, nicht aus dem Scheckbuch, sondern mit seinem Leben. Und jetzt gehörst du ihm. Und die ganze Bestimmung deines Lebens ist jetzt, ihm zu gehören und ihm zu dienen und für ihn zu leben. Keiner von uns liebt sich selbst, wenn er zu Jesus gehört. Und keiner von uns stirbt sich selbst. Und mit Beschämen bete ich, ach Herr, lass es doch noch mehr so sein. Der Sinn unseres Lebens erfüllt sich darin, dass wir unter diese Herrschaft von Jesus ganz bewusst kommen und uns einfinden. Und merken Sie, was das für eine dichte Aussage ist, die Paulus hier macht. Und damit reißt Paulus unseren ganzen kleinkarierten Streitereien den Teppich unter den Füßen weg und sagt, Mensch, bedenke doch, das Ziel deines Lebens, Christus zu ehren, ihm zu gehören, ihm zu dienen, das Ziel deiner Gemeinde, als Überzeugungstäter für diesen Herrn in dieser Welt zu sein. Und wenn das deinen Bruder umtreibt, bei allem, was du sonst noch an Anfragen an ihn haben magst, wie unmöglich wäre es doch dann, wenn du ihn wegen dieser Streitfragen verachtest oder richtest. Und dann kommt nämlich diese Frage in Vers 10, was richtest du deinem Bruder oder was verachtest du deinen Bruder, der als Überzeugungstäter für denselben Herrn lebt wie du? Und wissen Sie, das bedeutet nicht, dass wir auf jede Korrektur gegenüber den Brüdern und Schwestern verzichten sollen. Das bedeutet nicht, dass wir alles stehen lassen sollen. Nein, es ist ein Gebot der Liebe, dass wir einander auch korrigieren. Dass wir einander auch sagen und auch ernst sagen, wenn wir überzeugt sind, dass der andere auf einem falschen Weg ist. Ich habe einem älteren Bruder in der letzten Woche in diesem Sinne eine Mail schreiben müssen. Ist weit weg von hier, betrifft also jetzt nicht unseren Kreis hier. Und das war nicht leicht, diesen Brief zu schreiben. Und ein anderer Freund von mir, der die gleiche Anfrage hat, hat ihm auch geschrieben in dieser Woche. Und dann schrieb der Bruder uns beiden zurück. Zuerst einmal herzlichen Dank für eure ausführlichen, deutlichen Hinweise und Warnungen. Es ist gut, wenn wir uns als Brüder gegenseitig offen vor wirklichen oder vermeintlichen Sünden und Gefahren warnen, um einander eine Hilfe zu sein. Ich hoffe, dass wir auch in Zukunft so miteinander umgehen. Wir alle haben Korrektur nötig. Und da ich in diesen Tagen oft über die Fußwaschung nachdenke, finde ich es wichtig, auch meine Füße hinzuhalten. Das ist unsere Aufgabe. Das meint Paulus hier nicht, dass wir einander laufen lassen sollen. Aber wogegen er hier kämpft, ist, dass wir einander innerlich ablehnen und innerlich aburteilen. Und das ist faszinierend, wie Paulus unser Miteinander begründet. Ich denke, das ist jetzt deutlich geworden. Er begründet unser Miteinander nicht mit ein paar guten Ratschlägen, nicht mit ein paar psychologischen Grundregeln, nicht mit ein paar dünnen Sprüchen, dass die Brüder doch Menschen werden sollen. Sondern Paulus zeigt uns die entscheidende, wenn auch noch unsichtbare, aber die entscheidende Dimension unserer Gemeinschaft, vorausgesetzt, dass wir Christen sind. Nimm den Bruder an, denn Gott hat ihn angenommen. Zweitens, nimm den Bruder an, denn Gott wird ihn bewahren. Drittens, nimm den Bruder an, denn jeder Überzeugungstäter ehrt seinen Herrn. Fehlt noch der letzte Grund. Der letzte Grund, den Paulus mit tiefem Ernst an den Schluss dieser Argumentation stellt. Und das sind die Verse 10b bis 12. Da sagt er am Ende, wir werden ja, und da steht nochmal auch so ein nämlich, dasselbe Wort für denn. Wir werden nämlich, also nochmal ein Grund, alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. So wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Das ist der vierte Grund, warum du den Bruder annehmen musst. Denn jeder von uns wird für sich selbst vor Gottes Richterstuhl stehen. Jeder von uns. Und Paulus bekräftigt das durch das Zitat aus dem Alten Testament, hat schon Jesaja 45, Vers 13 gesagt. Und wir finden das dann wieder in diesem berühmten Hymnus von Philipper 2. Alle Zungen werden bekennen, dass Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes. Und alle werden sich vor ihm beugen müssen. Und Paulus sagt dir, den Christen, täusche dich nicht in deiner Person und in deiner Position. Und verwechsle bitte schön nicht deinen Platz. Jeder von uns wird für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Du stehst nicht als Richter deines Bruders da. Und du stehst auch nicht als Staatsanwalt deines Bruders da, sondern du wirst am Ende selbst vor deinem Richter stehen. 1. Korinther 4, richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt. Der wird alles ans Licht bringen. Oder 1. Korinther 3, Vers 13, zu Christen gesagt, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer offenbart ist. Oder 2. Korinther 5, Vers 10, wo Paulus zu Christen sagt, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Alle. Und liebe Geschwister, jetzt sind wir noch mal dankbarer, dass der Römerbrief nicht mit Kapitel 14 beginnt. Jetzt sind wir noch mal dankbarer, dass es auch Römer 3 bis 5 gibt, wo Paulus sagt, ein anderer hat für uns in diesem Gericht gestanden und die Strafe für uns getragen, Christus mit seinem Sühneopfer. Und darum haben wir Frieden mit Gott und darum haben wir Heilsgewissheit, wenn wir zu Jesus gehören, dürfen die haben. Und darum dürfen wir wissen, er hat alles für uns gegeben und für unsere Schuld bezahlt. Und darum wissen wir, wir werden nicht mehr als Angeklagte vor diesem Richterstuhl stehen. Wer ohne Jesus lebt und vor allem wer ohne Jesus stirbt, wird als Angeklagter vor Gottes Richterstuhl stehen und sein ewiges Verdammungsurteil zu hören bekommen, weil er den Retter abgewiesen hat. Weise den Retter nicht ab. Fliehe zu ihm. Aber wie sagt Paulus, wir werden nicht mehr als Angeklagte vor diesem Richterstuhl stehen, weil Jesus das Todesurteil an sich schon längst vollstrecken hat lassen. Aber derselbe, der durch seinen liebevollen Totaleinsatz uns das ewige Leben geschenkt hat, derselbe wird auf diesem Richterstuhl sitzen. Und wenn Sie diese Verse lesen, dann werden Sie immer wieder sehen, wie eng das ineinander übergeht. Paulus redet über Gott, redet über Jesus. Auch hier in Vers 10, wir werden vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Jeder wird vor Gott, Vers 12, Rechenschaft abgeben müssen. Das zieht sich durch. Und auch dieser Text, ich sage das nochmal in Klammern, ist ein ganz starker Beweis dafür, dass Paulus gelehrt hat, Jesus ist Gott. Das ist gewissermaßen noch ein exegetischer Nebenertrag dieses Textes. Achten Sie drauf, Jesus ist Gott. Immer geht das ganz eng ineinander. Er wird auf dem Richterstuhl sitzen. Und in einer Weise, die wir uns nicht vorstellen können, wird dann Jesus die Bilanz unseres Lebens ziehen. Deines Lebens und meines Lebens. Jeder von uns wird für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Es wird in Gnade geschehen, aber es wird geschehen. Wir wissen noch nicht, wie das im Einzelnen dann vor sich gehen wird. Womöglich wird dann jeder von uns ganz allein vor Jesus stehen, so wie wir jetzt ganz allein vor ihm sind, wenn wir zu ihm beten am Morgen und uns vor ihm beugen und ihm den Tag hinlegen, so werden wir dann auch möglicherweise ganz allein vor ihm stehen. Und liebe Geschwister, dann deutet die Bibel an, es wird dann auch jene Situation geben, wo wir gemeinsam vor ihm stehen, versammelt um seinen Thron. Auch davon redet die Bibel. Und ich meine, wir sollten als Jünger Jesu von Zeit zu Zeit schon jetzt an diese Momente denken, wo wir allein vor ihm stehen und wo wir gemeinsam vor ihm stehen werden, versammelt um seinen Thron. Dann werden wir großzügiger werden mit dem Denken über unsere Geschwister und ehrlicher werden mit dem Denken über uns selbst. So wie es uns die Glaubensväter bisweilen vorgemacht haben, wenn sie von diesem großen Tag sprachen. Ich denke an George Whitefield. An George Whitefield, der ja an einigen Punkten mit John Wesley theologisch ziemlich über Kreuz lag. Das waren wohl die beiden wichtigsten Evangelisten des 18. Jahrhunderts in England und Amerika, George Whitefield und John Wesley. Und Whitefield wurde von Wesley manchmal ganz schön hart attackiert. Und die Geschichte geht so. Ein eifriger Anhänger Whitefields soll ihn mal gefragt haben, Sir, werden wir John Wesley überhaupt am Thron Gottes sehen? Und Whitefield hat das verneint. Er hat gesagt, nein, wir werden Bruder Wesley nicht sehen. Und hat dann mit einem Lächeln hinzugefügt, weil er so weit vorne stehen wird, so nah am Thron Gottes. Und dann hat Whitefield verfügt, dass wenn er vorher sterben würde, Wesley seine Beerdigung halten sollte. Und gerade Whitefield ist ein Paradebeispiel dafür, dass das nicht heißt, faule theologische Kompromisse zu schließen. Whitefield hat die Sachen theologisch wirklich ausgetragen, differenziert, aber er hat versucht, den Bruder anzunehmen. Und dann ist Whitefield leider in den USA gestorben und beerdigt worden. Wesley war in London. Aber Wesley hat eine Trauerfeier zum Gedenken an George Whitefield gehalten, vor vielen, vielen Menschen. Und bei dieser Gelegenheit hat Wesley dann sehr liebevoll den Dienst seines Kollegen Whitfield gewürdigt. Und er hat gesagt, ich zitiere, sein grundlegendster Punkt, also Whitfields grundlegendster Punkt war der, dass er Gott alle Ehre gab über jegliches Gute, das im Menschen sein mochte. Im Werk der Errettung erhöhte er Christus, so hoch er konnte. Und erniedrigte er den Menschen, so tief er konnte. Also er machte deutlich, der Mensch ist wirklich ein Sünder. Sein großer Grundsatz war, dass in der Natur des Menschen keine Kraft und in ihm kein Verdienst ist. Alle Gnade, etwas Richtiges zu denken, zu reden und zu tun, kommt von Christus und aus dem Geist Christi. Und alles Verdienst ist im Blut Christi. Alles Verdienst liegt dort, dass er sein Leben für uns geopfert hat. Und dann sagt Wesley, wer kann die auferwecken, die tot sind in ihren Sünden und Übertretungen? Niemand als der allein, der uns aus dem Staub des Erdbodens zum Leben erweckt hat. Nehmt einander an. Und gut, zwischen Whitfield und Wesley ging es nicht nur um Gewissensfragen, wie hier in Römer 14. Das waren schon nicht unwichtige theologische Punkte, die zum Teil miteinander verhandelt haben. Und trotzdem konnten sie einander aufrichtig als Brüder annehmen, weil sie wirklich zu Jesus gehörten und weil sie sich wirklich gerettet wussten und weil sie wirklich wussten, wir sind von Jesus abhängig. Und weil sie auch das voneinander wussten, was Paulus hier sowohl den Starken als auch den Schwachen ins Stammbuch schreibt. Nimm den Bruder an, denn Gott hat ihn angenommen. Nimm den Bruder an, denn Gott wird ihn bewahren. Nimm den Bruder und die Schwester an, denn jeder Überzeugungstäter ehrt seinen Herrn. Und schließlich viertens, nimm den Bruder an, denn jeder von uns wird für sich selbst vor Gottes Richterstuhl stehen. Lasst uns einander durch diese Brille sehen, liebe Geschwister. Und dann werden wir den Weg miteinander gehen und wir werden aneinander festhalten. Und wir wollen einander aushalten und einander tragen. Und das ist das Wunder der echten Gemeinschaft, die nur Jesus stiften kann. Und das ist etwas völlig anderes als diese idealistische Schwärmerei nach der Melodie »Alle Menschen werden Brüder«. Daran hat schon Friedrich Schiller selbst nicht mehr geglaubt. In einem späten Gedicht nimmt er all diese humanistischen Träume enttäuscht wieder zurück. Und da sagt Schiller, erloschen sind die heitern Sonnen, die meiner Jugend Fahrt erhellt. Die Ideale sind zerronnen, die einst das trunkene Herz geschwellt. Es ist dahin der süße Glaube an Wesen, die mein Traum gebar. Der rauen Wirklichkeit zum Raube, was einst so schön, so göttlich war. Er sagt, was alles so schön, schön ausgedacht war. Es ist alles der rauen Wirklichkeit zum Raube gefallen. Es bleibt nichts. Alle menschlichen Träume zerbrechen an der Wirklichkeit des Menschen. Und darum hat Paulus gar nicht erst versucht, an unsere Mitmenschlichkeit zu appellieren oder unseren guten Willen. Für die Einheit der Gemeinde Jesu gibt es nur diese eine Chance, dass Jesus uns angenommen hat. Dass Jesus uns aushält und dass Jesus uns durchträgt. Und so lasst uns für Jesus leben. Und deshalb lasst uns einander annehmen, wie er uns angenommen hat. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn. Und sterben wir, so sterben wir dem Herrn, ob wir nun leben oder sterben. Wir gehören dem Herrn. Herr Jesus Christus, danke, dass das so ist, dass das so sein darf. Dass du unser Herr bist, dass du uns erkauft hast. Und dass du uns auf diese übernatürliche Grundlage gestellt hast mit unserem Leben, weil wir bei dir geborgen sind und Vergebung haben. Und Herr, du hast uns in diese Gemeinschaft deiner Jünger deiner Gemeinde gestellt. Ach, hilf doch, dass wir in der Weise miteinander umgehen, wie es Paulus hier schreibt. Und dass wir einander in diesem Licht sehen, als diejenigen, die angenommen und getragen sind von dir. Herr, sei du mitten unter uns. Und dir sei alle Ehre. In Ewigkeit. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.